Hallo und herzlich willkommen, die Marketing Mastermind Staffel Nummer 3, Episode Nummer 28. Und wer das letzte Mal dabei war, der weiß, wer heute mit dabei ist, wer heute unser Gast ist, mit dabei ist noch einmal, wir sind beim letzten Mal nicht ganz durchgekommen, die Lena Heidecker. Und Lena Heidecker hilft Hoteliers, Gastronomen und Einzelhändlern mit einem einzigartigen, zur Marke passenden Ambiente aus der Masse hervorzustechen. Sie ist nämlich Innenarchitektin. Hallo Lena, wir freuen uns, dass du nochmal mit dabei bist.
Hallo Stefan, hallo in die Runde.
Genau, und die Runde ist ein gutes Stichwort. Da gibt es nämlich noch mehr in der Runde. Mit dabei ist auch der Andreas Pfeiffer. Er ist Heldenhelfer und er hilft, Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen. Ist Inhaber der Marketingberatung Die Heldenhelfer und ihr findet ihn auch unter diehelfer.de. Hallo Andreas.
Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder dabei sein kann, weil Lena und ich ja große Überschneidungen in unseren Zielgruppen haben.
Ja, da sehe ich eine große Zukunft zwischen euch, also eine große berufliche Zukunft zwischen euch beiden, eindeutig. Und auch mit dabei ist unser Lead-Management-Experte, nämlich der Norbert Schuster. Er ist Experte für B2B-Digitalisierung im Marketing und Vertrieb. Er ist Erfinder der Wasserloch-Strategie und Inhaber von Strike2 und ihr findet ihn auch unter strike2.de. Hallo Norbert.
Hallo in die Runde. Bin auch froh, dass ich dabei sein darf, weil ich dann vielleicht hoffentlich, wenn ihr euren Job gut macht, in vielen tollen Hotels übernachten und essen kann.
Genau. Über das Wasserloch-Strategie müssen wir nochmal sprechen irgendwann, Norbert. Weil es gibt ja inzwischen noch viel mehr Strategien von dir, die auch geschützt sind. Die müssen wir noch irgendwie in deine Positionierung hier mit einbauen.
Ich habe gerade eine neue angemeldet.
Ja, sehr gut. Okay, dann musst du da rein. Ich wusste doch, da gibt es noch was.
Der Currywurst-Pommes-Effekt.
Okay, den musst du uns gleich noch erklären. Vorher sehr darf ich nur kurz sagen, wer ich bin. Stefan Ponitz, ich bin Berater und Experte für digitale Marketing und Vertriebsstrategien, Inhaber von focusecommerce.de und der findet mich unter focusecommerce. Okay, erzähl mal Norbert, was hat das mit der Currywurst auf sich? Currywurst klingt gut.
Currywurst-Pommes-Effekt. Ja, ich wurde gebeten, einen Artikel zu schreiben über das Zusammenspiel von CRM und Marketing-Automation-Plattformen. Und dann dachte ich, überleg mir immer, gibt es ein Bild für das, was ich schreiben soll? Und was ist einzeln schon gut, aber in Kombination genial? Currywurst alleine ist nicht so schlecht. Pommes alleine auch nicht schlecht. Zusammen der Kracher. Genauso ist es mit CRM-Systemen und Marketing Automation. Also die Anmeldung beim Patentamt läuft. Mal gucken, ob ich die Wortmarke bekomme.
Currywurst-Pommes-Effekt. Den auch noch angemeldet.
Oh, no. Sehr schön. Das musst du noch in vegan runterbrechen. Aber ansonsten
den Gedanken hatte ich auch.
Ich wollte gerade sagen, die Currywurst kann natürlich vegan sein. Ist gar kein Problem.
Ist gar kein Problem. Ansonsten, Norbert, mache ich dir jetzt mal ein kleines Geschenk und reserviere dir die Domain wasserlocher.de, weil die gibt es noch nicht.
Super. Und für die Veganer gibt es ja noch den grünen Bananeneffekt. Das geht ja auch.
Stimmt, siehst du, ich wusste, da gibt's noch einen, der rumgeistert. Sag noch kurz, was der grüne Bananeneffekt?
Na, wenn du grüne Banane aufmachst und reinbeißt, dann wird die dir nicht schmecken.
Nicht so
ist
lecker.
Ist die Banane kaputt? Nein, du hast nun zu früh reingebissen. So ist es auch, wenn du Leads zu früh an den Vertrieb übergibst, dann mag der Vertrieb die nicht. Die Leads sind aber nicht kaputt oder schlecht, sondern sie wurden halt einfach zu früh und unqualifiziert an den Vertrieb übergeben. Der grüne Bananeneffekt.
Also den Norbert könnten wir eigentlich auch irgendwie zur Sendung mit der Maus bringen, oder? Also ich finde, das sind so Bilder, die Norbert schafft, die jedes Kind auch versteht. Also ich auch.
Ne? Ja.
Okay? Kann man machen. Also ich merke schon, es sind alle gut gelaunt. Grüner Bananeneffekt, Wasserlochstrategie, Currywurst mit Pommes, auch vegan. Passt ja super. In der letzten Folge, wer zugehört habt, da habt ihr Lena schon kennengelernt. Wir haben schon mit Lena ein bisschen gesprochen. Lena ist Innenarchitektin. Und faszinierend, was ich da, also deswegen, das ist ja auch fast für uns so ein bisschen wie Sendung mit der Maus, wenn wir mal so in andere Branchen reinhören können. Das ist spektakulär, was da alles irgendwie eine Rolle spielt, was da irgendwie wichtig ist. Wenn ihr es verpasst habt, macht jetzt hier einen Break, hört euch erstmal die Folge 27 an und dann hört ihr hier einfach weiter und dann seid ihr auch wieder richtig mit auf der Spur. Lena, wir waren stehen geblieben vor 14 Tagen bei deinem Vertrieb. Du hast gesagt, du akquirierst vor allem über Empfehlungen, ne?
Ja.
Das war das Thema. Aber du bist auch so ein bisschen online unterwegs, hast natürlich auch irgendwie eine Webseite. Und jetzt würde mich mal interessieren, ist das eine, ist die Strategie so für dich erfolgreich? Ist das etwas, wo du sagst, genauso muss es sein? Könnte es besser sein?
Ich würde eher sagen, es könnte definitiv besser sein. Also ich könnte definitiv mehr Aufmerksamkeit reinstecken, das zum einen. Also ich habe es beim letzten Mal schon ein bisschen angedeutet, LinkedIn schleift bei mir momentan schon sehr. Da war ich mal fleißiger. Allgemein, so, ich glaube, so eine richtige Strategie dahinter gibt es gar nicht.
Ja, solange es läuft, ist es ja auch ganz gut, ne? Problematisch wird Vertrieb immer erst, wenn es dann nochmal ruhiger wird und man dann gegebenenfalls erst anfängt irgendwie damit.
Ja, aber man soll ja auch immer schon, während es läuft, schon an die Zukunft denken, ne?
So
und
ist es.
Erst dann, wenn nichts mehr auf dem Tisch liegt, insofern.
So ist es, genau.
Lena, ich hätte eine Frage an dich. Du weißt ja, ich heiße Pfeiffer mit Nachnamen und der Pfeiffer wird gerne mit Doppel-F geschrieben. Das habe ich der Feuerzangenbowle zu verdanken. Und so habe ich entsprechend auch E-Mail-Adressen eingerichtet, die auf Doppel-F lauten, um sicherzustellen, dass ich die auch einfange. Du hast bei dir noch ein paar mehr Fallstricke in deinen Nachnamen eingebaut, weil Heidegger mit HEYDEGGER, da gibt es viele Varianten, die man sich vorstellen kann und vermutlich hast du alle schon gesehen.
Ja, also ich wurde mit AI, mit EI, mit CK, mit KK, mit einem G geschrieben, da gibt es alles. Ich hatte tatsächlich auch mal angefangen, eine zweite Internetseite, also es gibt ja diese gratis Google Pages zu erstellen mit einer anderen Schreibweise, die dann halt einfach auf meine richtige Internetseite verlinkt. Aber wenn ich jetzt jede Schreibvariante meines Nachnamens nehme, ja.
Das lässt sich ja viel einfacher lösen. Da braucht man natürlich nicht so viele Webseiten oder URLs. Das macht ja keinen Sinn.
Aber trotzdem ist die Überlegung, weil wir es ja eben von LinkedIn und anderen Social-Media-Kanälen hatten, ist natürlich die Überlegung, unter was werde ich gefunden? Und unsere Personen sind natürlich auch mit unseren Namen verbunden. So ein etwas seltenerer Name hat natürlich den Vorteil, dass es nicht so viele Namensinhaber gibt, wie jetzt bei Andreas Pfeiffer oder auch Norbert Schuster. Gibt es reichlich. Stefan Bonitz ist da schon eher eine Ausnahme, weil es ein seltener Nachname ist. Hast du dir darüber Gedanken gemacht, als du deine Marke gegründet hast und zu welchem Entschluss bist du gekommen? Nachname mit rein, ja oder nein, Vor- und Nachteile?
Ja, also ich habe mir definitiv Gedanken darüber gemacht. Zum einen, weil mein Nachname, wie gesagt, viele Fallstricke bietet, was die Schreibweise betrifft. Er ist auch nicht ganz kurz, wenn man jetzt den Namen irgendwie mit in den Firmennamen mit reinnimmt. Es war, glaube ich, im Endeffekt so ein bisschen der Zeitdruck, der mich dann dazu gebracht hat, doch meinen Nachnamen mit reinzunehmen. Also ich habe viele Varianten dann ausprobiert, was anderen Wortspiele oder irgendwie sowas betrifft und bin da irgendwie nie so auf den grünen Zweig gekommen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, dann nehme ich jetzt doch meinen Nachnamen.
Ja, also nur um es mal zu sagen, ne, beim Andreas haben wir natürlich das Thema Positionierung gerade im Hinterkopf an der Stelle. Deswegen fragt Andreas auch nochmal so nach, nur dass wir es erwähnt haben. Lena weiß das jetzt nicht, aber das ist ganz wichtig für den Andreas, dass wir in diesem Podcast mindestens einmal das Wort Positionierung, dann ist er glücklich, dann kann er jetzt ein ganz tolles Wochenende gehen.
Und noch glücklicher werde ich, wenn ich euch auf eine Folge, die wir schon mal eingespielt haben, verweisen kann. Wenn euch das Thema Namensfindung interessiert, haben wir gleich zwei Episoden im Kasten und in der Staffel 2, die Episode 41 und 42, da tauschen wir uns ganz heftig aus zum Thema Namensfindung. Was gibt's zu beachten? National, international, Schreibweisen, kurz, lang, was wie Vor- und Nachteile hat. Insofern hört da mal rein, wenn ihr euch genau um das Thema, um das sich Lena auch Gedanken machen musste, wenn ihr da auch Fragen habt.
Das Andipedia hat wieder zugeschlagen.
Ja. Genau. Unsere wandelnde Marketing-Mastermind-Datenbank. Ich bin immer wieder beeindruckt. Aber ich wollte einfach noch mal ganz kurz, weil ich glaube dann, ich meine, die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Ne? Du bist mit Lena Heidegger unterwegs. Du wirst auch vielleicht dadurch, dass du von Empfehlungen lebst, viel öfter mit deinem Namen gesucht als mit deinem Firmennamen an der Stelle, ne? Weil alle sagen, ja, ich suche mal nach der Lena Heidegger. Das lässt sich ja eigentlich relativ schnell lösen, indem man sagt, okay, auf diesem Brand schalte ich im Prinzip Anzeigen in dieser unterschiedlichen Schreibweise. Ne? Dass man sagt, also das hat es vorhin schon mal gesagt im Vorgespräch, wir haben dich auch schon mal gesucht irgendwie und haben dich auch nicht gleich gefunden irgendwie. War auch nicht so einfach irgendwie. Und wenn man sagt, okay, auf die möglichen unterschiedlichen Schreibweisen kommt einfach eine kurze Anzeige, Lena Heidecker, und damit ist das Problem eigentlich erledigt und das kostet eigentlich auch so gut wie nichts. Ne? Weil, sag ich mal, es da überhaupt keinen Wettbewerb drauf gibt auf diesen Suchbegriffen und du stehst halt immer sofort, egal welche Schreibweise es ist, stehst du sofort immer in oberster Position bei Google. Ne? Ob das jetzt mit AI gesucht wird, ob das mit Zecker gesucht wird oder wie auch immer, auf genau diese Begriffe kommt eine Anzeige, Lena Heidecker, Innenarchitektin etc. mit Text, der dann noch dazu gehört, aber dann bist du letztendlich immer sichtbar für alle Schreibweisen und das wird keine 5 € im Monat kosten, nachher sowas. Ne? Und damit ist dieses Problem zumindest jetzt erstmal gelöst, wenn du dich weiterentwickelst, umfirmierst. Dann hat der Andreas ja gerade die Folgen genannt, die man sich vorher mal anhören kann, für eine Überlegung, die vielleicht bei der Namensgebung irgendwie Sinn macht.
Andreas, Empfehlungen treibt dich ja auch stark um. Würdest du der Lena so eine Plattform wie Proven Expert zum Beispiel empfehlen?
Definitiv, weil alle die, die nicht genau wissen, wie Lena mit Nachnamen heißt, sie haben aber was davon gehört, die gehen möglicherweise über ganz andere Suchbegriffe und dann machen sich gute Bewertungen, unter anderem auf Proven Expert, ausgesprochen gut, weil dort bekomme ich die Verknüpfung mit den Aussagen. Wir haben mit ihr ein Haus eingerichtet, wir haben mit ihr ein Hotel und den Innenausbau geplant und Ähnliches. Und so werde ich dann nochmal auf sie aufmerksam und ich halte das flankierend zu dem, was man eben auf LinkedIn beispielsweise anstellt, für eine absolut sinnvolle Sache, weil, wenn wir uns mal überlegen, jemand trifft auf ein Profil von Lena. Egal mal, auf welchem Weg er da hingekommen ist, er wird sich dann dafür interessieren, was kann sie? Und die Empfehlung kam in der Regel ja von einem Menschen oder einer Firma. Und jetzt fragt man sich natürlich, macht sie das zum ersten Mal? Hat sie das bei diesem Menschen zum ersten Mal umgesetzt oder schon ein paar Mal mehr? Und dann kommen die Bewertungen ins Spiel und es ist eigentlich egal, ob ich auf der Webseite lande oder in einem LinkedIn-Profil oder in einem YouTube-Channel. Es ist immer gut, wenn ich sagen kann, wenn ihr wissen wollt, was andere Menschen über meine Arbeit sagen, dann guckt mal auf XY und da gibt es dann Gütesiegel und ähnliche Dinge. Deswegen halte ich das für ausgesprochen wichtig und in dem Fall auch wirklich für angeraten, sich ein solches Profil einzurichten, kann man bei Proven Expert machen, gibt aber auch andere Plattformen, die das ähnlich machen. Proven Expert hat leider gerade die Preise deutlich angehoben. Insofern, ich finde es ein bisschen ärgerlich mittlerweile, aber trotzdem, der Einfluss für die Suchmaschinenoptimierung ist nach wie vor immens von dieser Plattform.
Heißt, wäre ja die Idee zu sagen, dieses Thema Empfehlungen gezielt, geplant, strategisch anzugehen, mit einer Plattform anzugehen. Also es gibt ja auch ein Snippet, was man dann auf der eigenen Webseite auch einbinden kann, die SEO-Effekte zu nutzen. Also es wäre im Prinzip ja schon mal so ein Tipp zum Thema Vermarktung. Wie könnte man da ein bisschen mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite generieren?
Ja, eindeutig.
Ja, und wie Andreas sagte, ich glaube, noch mehr im Vordergrund neben der Sichtbarkeit und Reichweite ist wirklich dieses Thema Trust aufbauen an der Stelle. Ne? Ja. Also das ist ja Social Trust, der da irgendwie stattfindet. Das heißt, andere bewerten Lena und Lena hat 5 von 5 Sternen und über 100 Kunden haben sie schon bewertet, gegebenenfalls sogar mit Texten. Und du hast halt einfach dieses Siegel, was einfach genau das ausdrückt nachher, okay, Lena macht einen guten Job an der Stelle. Ne? Das ist so, wie wir bei Amazon Produkt bewerten, werden hier Dienstleistungen irgendwie bewertet und wenn sie momentan zumindest in ihrer Selbstständigkeit vor allem als Persönlichkeit Lena Heidecker auftritt, dann macht das, glaube ich, tatsächlich viel, viel Sinn auch für diesen Trust, das entsprechend zu nutzen. Ne?
Und es ist eine Ergänzung, es ist keine kein Entweder-Oder, wenn wir beispielsweise auf die Google-Bewertungen schauen. Und ich habe mal Lenas Profil aufgerufen, also ich habe nur ihren Namen eingegeben und es wird mir bei Google My Business beziehungsweise dem Google-Unternehmensprofil dann Heidecker Innenarchitektur gezeigt. Dort sehe ich, es gibt 4 Google-Bewertungen und ein Stückchen weiter unten noch eine Bewertung bei Facebook. Die sind alle sehr gut, also alle 5 von möglichen 5 Sternen. Aber es sind halt insgesamt nicht so sonderlich viel, sodass das sicherlich auch nochmal ein kräftiger Hebel sein könnte, sich mal als Ziel zu setzen, bis Jahresende die Zahl vielleicht zu verdoppeln oder vielleicht sogar zu verdreifachen.
Ja, ist tatsächlich auch ein Thema für mich. Ich habe tatsächlich den einen oder anderen Kunden mal gefragt, ob sie das gerne machen oder ob sie das bereit wären zu machen, mich zu bewerten im Nachhinein. Habe von vielen tatsächlich gar keine Rückmeldung bekommen. Mhm. Und dann muss man halt auch sagen, dass bei uns Bauprojekte einfach echt lange dauern. Ne? Also Papereien, das hat 3 Jahre gedauert, bis wir damit fertig waren. Wie gesagt, ich habe erst 21 mit der Selbstständigkeit angefangen. Mhm. Wenn da jetzt mal so die ersten Projekte wirklich komplett fertig sind, aber das ist tatsächlich was ich mir vorgenommen habe, dass ich nach jedem Projekt frage, ob die Leute bereit wären, mir eine Rezension zu hinterlassen. Mhm. Proven Expert, weiß ich, dass es das gibt, habe ich mich tatsächlich noch nie detailliert damit auseinandergesetzt.
Dann kurze Erklärung für all die, denen es genauso wie Lena geht. Proven Expert ist eine Plattform, die auf der einen Seite die Möglichkeit gibt, Bewertungen sich beim Kunden abzuholen, indem direkt auf dieser Plattform bewertet wird. Großer Vorteil gegenüber beispielsweise Google oder Facebook. Bei Google brauche ich einen Google-Account, sonst kann ich nicht bewerten. Bei Facebook brauche ich auch ein entsprechendes Personenprofil, sonst kann ich dort nicht bewerten. Bei Proven Expert kann ich bewerten, ohne mich anmelden zu müssen, weil die Verifizierung erfolgt dort über eine E-Mail-Adresse. Der Part, ich animiere Kunden, mir dort bei Proven Expert eine Bewertung zu geben, ist kostenlos. Bis 10 gleichzeitig sichtbare Bewertungen kostet das nichts. Das würde ich auf alle Fälle für den Anfang ausprobieren. Wenn man dann sagt, hol mir doch bitte meine anderen Bewertungen aus dem Netz auch rein, also bilde einen Durchschnitt und ziehe von Google, von Facebook oder welchen Plattformen man auch immer dort erlegen ist, zieh das bitte auch mit rein. Dann wollen sie Geld dafür haben. Und das macht aber auch Sinn, weil wer geht denn rum und guckt auf allen möglichen Bewertungsportalen und sucht sich das selber zusammen? Das kennen wir selber von Hotelbuchungen oder Urlaubsbuchungen. Ich gucke halt nicht auf jeder einzelnen Plattform, sondern ich habe es ganz gerne, wenn das jemand für mich übernommen hat. Und für den Start aber funktioniert und langt auch erstmal die Gratis-Version.
Genau. Was ich, glaube ich, bei solchen Tools, ob das jetzt Google ist oder auch Proven Expert ist, was ich immer für wirklich wichtig halte, ist, das auch irgendwie in Prozessen zu verankern, das Thema. Weil es ist natürlich, man sieht das und denkt, ah ja, müsste ich mal irgendwie meine Kunden irgendwie anschreiben. Und mir geht's zumindest so, das kippt irgendwann wieder runter, ne? Und dann ist irgendwie der Kunde irgendwie 2 Jahre schon nicht mehr Kunde. Und dann denke ich mir, ja, das ist jetzt auch ein bisschen blöd, den irgendwie anzuschreiben irgendwie und da jetzt um eine Bewertung irgendwie zu bitten. Und ich habe es auch schon mal hier erwähnt, also ich mache das sehr, 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 sehr nachhaltig, dass ich immer sage, bei einem neuen Kunden, klar, wenn ich das Gefühl habe, dass er zufrieden ist, sollte man vielleicht jetzt nicht bei den unzufriedensten Kunden machen, aber dann kriegt er mit der Rechnung. Ich
habe auch keinen unzufriedenen Kunden.
Ich kenne auch keinen, aber es mag sein, dass es in Zukunft vielleicht mal irgendwann einen geben könnte. Danke, Lena. Aber dann kriegen die im Prinzip mit der Rechnung kriegen die gleich diese Bitte um Empfehlungen. Die kriegen auch eine Bitte, eine Bewertung zu hinterlassen. Ich formuliere auch schon die Texte vor für die Bewertung, dass ich sage, guck mal, ich habe schon mal einen Beispieltext, kannst du natürlich gerne abändern. Einfach um diese Hürde für den Kunden extrem niedrig zu machen. Ne? Im Zweifelsfall kann der einfach Steuerung C, Steuerung V bei Google, kann die Bewertung irgendwie abschicken, was auch tatsächlich dann die meisten Kunden machen. Das ist auch so ein Neuromarketing-Thema irgendwie, ne? Anker, ich gebe den Text vor und dann wird er nicht verändert und dann kriege ich im Prinzip genau den Text, den ich auch gerne in den Bewertung drin hat, vielleicht aber auch Aspekte, die mir wichtig sind, die der Kunde vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, die ich aber hervorheben möchte in meinen Bewertungen und das einfach in der Struktur irgendwie drin zu haben. Ne? Also wie ich mich angefangen habe, selbstständig zu machen, ist sowas immer hinten runter gekippt und seit ich irgendwann gesagt habe, Rechnungsprozess, Neukunden, zweite Rechnung, gibt es im Prinzip die Bitte um eine Bewertung bei Proven Expert und bei Google mit Vorformulierung des Textes. Also dem funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Heißt, ist immer noch nicht, dass alle Kunden irgendwie dann auch bewerten, aber zumindest ist es dann mehr, als wenn man sagt, das ist irgendwie zufällig. Ne?
Ich glaube, das darf man auch nicht unbedingt erwarten. Ich halte schon eine Zahl von 30% für sehr beachtlich. Also wenn jeder Dritte ungefähr eine Bewertung abgibt, wäre das klasse. Wir haben das Thema natürlich auch bei den Veranstaltungen oder Akademien, wo wir Webinare und Seminare halten. Und dort hat jetzt ein Veranstalter eingeführt, der bietet kostenlose Webinare zu fachlichen Themen an und die Leute bekommen das Handout danach, wenn sie einen Bewertungsbogen zurückschicken. Und siehe da, die Rücksendequote ist deutlich gestiegen. Ich finde, es ist ein fairer Deal zu sagen, du hast es kostenlos bekommen, du bekommst sogar noch On-Top-Service im Nachhinein. Aber dafür hätten wir gerne eine kleine Gegenleistung, nämlich entweder eine Bewertung auf offiziellen Portalen oder wenn du das nicht magst oder nicht kannst, weil du keine Accounts hast, dann nimm unseren Online-Fragebogen. Davon hat die Firma was, also der Veranstalter, und davon hat auch der Referent was.
So ist es, ja.
Aber Lena hat vollkommen recht, ihre Projekte dauern deutlich länger als jetzt ein 3-Stunden-Webinar. Ja. Deshalb muss man gucken. Ich glaube auch, du wirst wahrscheinlich noch mehr Erfolg damit haben, wenn du auch mal auf ältere Projekte zurückgehst und mal einen Kunden bittest, einfach deine Arbeitsweise zu bewerten oder Ähnliches, auch wenn du damals noch nicht in der Selbstständigkeit warst.
Ja, das ist tatsächlich auch noch eine Idee.
Lena, hast du denn Baustellen aktuell? Hast du Ideen, Fragen, wo du sagst, das sind so Dinge, die brennen mir momentan unter den Nägeln. Das sind so Dinge, die möchte ich gerne mal mit irgendwie Online-Leuten diskutieren.
Also was für mich und demnach auch eigentlich für unsere Bürogemeinschaft immer so ein Thema ist, wir wissen schon ziemlich klar, wer unser Zielkunde ist. Es ist nur für uns schwierig, den zu erreichen. Also unser Zielkunde ist natürlich jetzt der Hotelier, am liebsten mittelständische Unternehmen, Inhaber geführt, es darf auch die eine oder andere Kette dabei sein, ne? Aber die finden wir jetzt nicht bei Instagram oder TikTok, ne? Und da ist für uns echt so die Frage, wo finden wir die und wie sprechen wir die am besten an, dass die auch online auf uns aufmerksam werden?
Also die Frage ist, wie gemacht für Andreas?
Ja, also nicht nur für mich, für Norbert natürlich auch, weil diese Überlegung geht natürlich voraus, wie gut kennen wir diese Menschen wirklich, weil der Hotelier an sich oder die Hotelier, wenn ich sie umreiße, mittelständisch, darf auch eine kleinere Kette sein, dann fallen eigentlich viel zu viele durch unser Netz, weil es nicht engmaschig genug ist. Und die Überlegung, die wir zunächst mal anstellen sollten, ist, wie lernen wir diese Leute richtig kennen? Weil nicht jeder wird auf deinen Stil abfahren, nicht jeder kann sich eine solche professionelle Leistung tatsächlich vom Budget her leisten. Vielleicht gibt es auch eine Ortsdiskrepanz, dass die Leute, was weiß ich, am Bodensee sitzen und du sitzt in Mainz und dann haben die schon Befürchtungen, der Weg dazwischen könnte ein Hindernis irgendwann sein. Also wie bekommen wir mehr Kenntnis über unsere Kunden? Und das ist natürlich eine der Domänen von Norbert über das Thema Buyer-Persona. Norbert, vielleicht kannst du kurz den Ball auffangen. Ich nehme ihn dann gerne wieder zurück.
Ich werfe ihn wieder zurück nachher, ja. Ja, das ist für mich eigentlich auch genau die Basis, zu sagen, ich muss Empathie aufbauen und es reicht nicht, das oberflächlich zu machen. Also eine Zielgruppe oder so eine, ich nenne sie immer die Bullshit-Bingo-One-Pager-Persona. Unser Hans Hotel ist, keine Ahnung, 45, hat einen Dackel, spielt Tennis, fährt Passat und hört kein Klassik, sondern wir müssen viel, viel tiefer einsteigen. Und da würde ich dir empfehlen, im Prinzip das Thema Schmerzpunkte, also welche Schmerzen hat der, die dazu führen könnten, dass eure Dienstleistung in Frage kommt, einmal negativ betrachtet, dann einmal positiv betrachtet die Zielpunkte, was will er erreichen, dann so Sachen wie Entscheidungskriterien, Hinderungsgründe, also schicke ich dir gerne, Lena, so ein Template, wo du da reinarbeiten kannst. Und da würde ich wirklich empfehlen, so tief einzusteigen, wie es nur irgendwie geht, so viel Empathie aufzubauen, zum Beispiel auch eine tiefe Nutzenanalyse zu machen. Ich teaser das immer so an, stell dir vor, ich lade dich auf eine Grillfete ein und du kommst am Samstag und ich stelle dir einen Kumpel von mir vor. Und welch ein Zufall, mein Kumpel besitzt ein Hotel und der fragt dich dann, warum soll ich denn euch nehmen? Und dann einfach so, du mit einem Team einfach mal die 5 Punkte sammeln, warum wir. Dann in die Reihenfolge gehen. Danach, das ist so eine Matrix. Die zweite Zeile ist dann dieses Thema, welche Probleme löst denn jeder dieser 5 Nutzen, den ihr vorher definiert habt? Und wenn ihr zu jedem dieser 5 Punkte die Probleme gesammelt habt, dann sich zu überlegen, für jeden dieser Punkte, welchen technischen Nutzen hat das, was ihr bietet? Welcher technisch-Prozess? Dann den wirtschaftlichen Nutzen und dann den persönlichen Nutzen. Und wenn ihr es ganz wild treiben wollt, dann überlegt ihr euch noch, wenn der Hans dann fragen würde, du kannst mir viel erzählen, Lena, wer sagt mir denn, dass das stimmt? Wie kann ich den Nutzen dann belegen? Belegen geht eigentlich immer mit einer Kundenstimme, aber gibt es vielleicht auch noch andere Sachen? Ich sag mal, gibt es Studien über das Verhalten von Hotelgästen? Gibt es Studien, welches Material welche Auswirkungen hat oder? Und dann kriegt man eine relativ coole Matrix zusammen, mit der man dann in die nächsten Schritte gehen kann. Ich sag mal, den passenden Content entwickeln kann. Können wir davon vielleicht einen kleinen Ratgeber ableiten, einen kleinen Leitfaden, ein Video, eine Checkliste? Haben wir vielleicht Anwenderberichte, wo genau das, was in diesem Profil vorkommt, von jemand anders quasi bestätigt und unterstützt wird? Und dann werfe ich den Ball zurück zu Andreas, weil dann überlege ich mir, wenn ich das alles habe, an welchen Touchpoints kann ich das denn jetzt spielen? Wo erreiche ich denn diese Menschen dann?
Aber ich bin das Schweinchen in der Mitte und habe den Ball gerade gefangen.
Oh, Frechheit.
Und bevor Andreas den Ball gibt, ich da kurz nochmal einhaken, weil ja auch vor allem auch die Frage war, wie finde ich die denn dann jetzt an der Stelle? Ne? Also das ist ja schon ganz wichtig, dieses Thema Persona-Definition, das ja ausführlich zu machen. Und in einem Punkt, was der Norbert gesagt hat, welche Probleme löse ich denn eigentlich bei meinen Kunden? Das ist ja ein ganz starker SEO-Ansatz nachher, ne? Zu sagen im Prinzip, die formulieren ihre Probleme und ich habe die Lösung, bin mit Content für die Lösung parat. Ne? Also das ganze Thema Persona mündet ja dann nachher auch in Content, der SEO-relevant ist, wo ich dann genau auf diese Zielgruppe letztendlich eingehen kann und kann sagen, okay, da gibt's den Hotelier und ich weiß, was die für Nöte haben, deswegen ist es mein USP, dass ich diese Probleme löse. Ich werde aber auch entsprechend genau zu diesen Themen nachher gefunden, die diesen Hoteliers umtreiben. So, jetzt werfe ich den Ball zu Andreas.
Danke, Stefan. Ich fange ihn auf und gebe euch noch die passende Episode bekannt. Staffel 2, Episode 19. Da haben wir uns über den Wunschkunden bzw. die Buyer-Persona ausgetauscht. Es gibt auch noch eine Folge, wer jetzt sagt, Buyer-Persona, also die Käufer-Persona, ist gar nicht mein zentrales Element. Ich brauche eher Leute, die im Team mitarbeiten. Auch dazu gibt es eine Episode, nämlich die 21. Das ist die Candidate-Persona, weil das Ganze kann ich natürlich auch auf künftige Teamplayer anwenden.
Und, was wir alles haben.
Ja, es ist unglaublich, ne? Und bei den beiden Folgen hast du glänzende Auftritte hingelegt, Norbert. Das lohnt sich zu hören. Zurück zu dem Thema Abrundung der Buyer-Persona. Da kommt irgendwann natürlich auch die Fragestellung, wo treffe ich diesen Hans Hotel jetzt, den ich definiert habe? Und Lena, du hast vollkommen recht, auf TikTok wahrscheinlich nicht. Auf Instagram möglicherweise schon, aber nicht so treffsicher dort herauszufinden. Und da sind sicherlich die Business-Netzwerke wesentlich. Und das Interessante ist, in allen Diskussionen, die ich in den letzten anderthalb bis zwei Jahren führe, taucht immer nur das Stichwort LinkedIn auf. Und Xing wird gerne außen vor gelassen. Aber täuscht euch nicht, gerade in der Hotellerie, in der kleineren Familien- oder inhabergeführten Hotellerie, spielt Xing immer noch eine Rolle, auch wenn es sich vom klassischen Netzwerkgedanken mit Events und Gruppen verabschiedet hat. Es ist mittlerweile wirklich eine Karriereplattform und ein bisschen auch Recruiting-Plattform geworden. Trotzdem würde ich das nicht außer Acht lassen, weil es sind beachtlich viele deutsche Hoteliers und Hotelbetriebe dort vertreten. Aber LinkedIn gibt natürlich deutlich mehr Gas. Das sind sicherlich zwei Punkte, die ich berücksichtigen würde an deiner Stelle. Und ein dritter Punkt könnte sein, die Arbeit über Verbände, über Zusammenschlüsse, über professionelle Netzwerke, über Vereinigungen. Also es gibt eine sehr bekannte Vereinigung für die Tagungshotels. Und dass man sich dort mal einbringt, weil man dort Leute findet, die interessiert sind an Fortschritt, die interessiert sind an innovativen Umsetzungen. Und die nennen sich zwar die Top 250 Tagungshotels, aber man erreicht mehr als 250 Betriebe. Und ich glaube, da ist der Streuverlust einfach gering. Aber um dahin zu kommen, muss ich ja erstmal eine Persona haben, wo ich sage, ja, und die würde ich über so eine Plattform auch ansprechen können.
Vielen, vielen Dank. Da habe ich jetzt gerade sehr viel Nützliches mitgeschrieben.
Super. Und ich hoffe, ihr da draußen habt auch mitgeschrieben, weil was Norbert eben in 5 Minuten erzählt hat, da kann er ganze Seminare mitfüllen. Und da habt ihr echt zusammengedampft eine Kurzanleitung bekommen, welche Fragen man stellen muss, um zu seinem eigenen Ergebnis zu kommen.
Und all das ist prüfungsrelevant, was wir natürlich in den nächsten Folgen abfragen werden.
Selbstverständlich. Ja, gut, dass du darauf hinweist.
Und das Ganze gilt natürlich nicht nur für die Lena, ne? Das ist dieses Thema Verbandsarbeit, in Verbände reingehen. Also was sind die Organisationen, wo sich meine Zielgruppe eigentlich regelmäßig trifft? Ne? Also ich werde ganz oft gefragt, ja, hier Stefan, da ist wieder irgendwie ein Online-Marketing-Event, willst du nicht vorbeikommen? Sehen wir uns da? Und da sage ich immer, nee, das sind nicht die spannenden Events für mich. Ich brauche nicht auf die Kongresse gehen, wo meine Branche irgendwie ist, sondern ich will in die Branchen rein, wo meine Kunden sind. Auf die Kongresse interessieren mich. Und da hätte ich gern einen Speaker-Slot irgendwie an der Stelle. Ne? Das möchte ich gerne haben. Ich möchte keinen Speaker-Slot auf der 100. Marketing-Veranstaltung, weil dann erzähle ich meiner Branche im Prinzip das, was sie eh schon in Ansätzen oder im Kompletten auch wissen, sondern spannend sind ja eigentlich die Verbandsarbeit, dort in die Veranstaltung reinzugehen, wo die Kunden sind. Und ich glaube, da gibt es ja tatsächlich gerade auch in dem Gastronomie-Hotellerie-Verbund gibt es wahnsinnig viel Verbände und auch Veranstaltungen, an denen man teilnehmen kann, wo man einfach gucken kann, kriege ich da mal so einen Vortragsslot oder sowas, oder kriege ich mal einen Workshop in so einem Bereich, da kann ich mal pitchen, etc., whatever, ne? Also da empfehle ich ja auch echt den Andreas da mal sich zu vernetzen, der ist ja auch in vielen Verbänden unterwegs, das weiß ich auch an der Stelle, da gibt es vielleicht noch den ein oder anderen Insider-Tipp dann auch. Aber wie gesagt, gilt grundsätzlich für alle. Ne? Nicht in der Branche auf die Events gehen, sondern auf die Events gehen, wo die Kunden sich tummeln. Und wird oftmals dann vernachlässigt, weil man in seiner Branche irgendwie so einen Ego-Trip fährt und sagt, ja, ich bin der Geilste und ich erzähle jetzt mal allen in meiner Branche, wie cool ich bin. Aber viel cooler ist es, das der Zielgruppe zu sagen, die auch viel dankbarer dafür ist.
Und da kann man vielleicht auch mal selbst ein Event organisieren. Also in Zeiten von Digitalisierung ist es ein leichtes, selber mal ein Webinar einzurichten, dafür zu trommeln und zu gucken, ob man mal potenzielle Kunden in so ein Webinar reinkriegt und erst mal unverbindlich so ein bisschen über Trends, über Fallstricke, über Möglichkeiten und so weiter zu informieren.
Und gerade da, glaube ich, könntest du gut punkten, Lena, weil du hast ja gesagt, ihr seid in einer Bürogemeinschaft. Sowas muss man ja nicht alleine stemmen. Und es macht auch, glaube ich, mehr Spaß, wenn man so eine Online-Veranstaltung vielleicht mit 2, 3, 4 Leuten macht, vielleicht sogar noch einen Kunden mit reinnimmt, der dazu aus seiner Sicht was sagen kann. Und dann wird das auch ein eher lockerer Austausch und nicht so ein Frontalvortrag, weil du willst ja nicht als Professorin für Innenarchitektur gesehen werden. Und das könnte ich mir bei euch sehr gut und auch sehr lohnend vorstellen.
Nehme ich auch gerne nochmal auf den Gedanken, ja.
Welche Fragen hast du noch, Lena?
Ach, Internetseite ist bei uns momentan auch noch so ein Thema. Also ich habe sie mit einem Tool, das man günstig im Internet erwerben kann. Ich weiß nicht, wie weit jemand mal Werbung machen darf.
Du darfst Namen nennen. Wir nennen ja bei den Picks auch ganz konkret Namen.
Also ich habe eine über Jimdo gestaltet, was ja relativ einfach ist. War bei mir damals auch so ein bisschen der Zeitdruck hinten dran. Habe mich schon mal so ein bisschen mit dem SEO beschäftigt, ne? Was für Schlagwörter fallen müssen und solche Sachen. Aber gibt es da noch irgendwelche Tipps, was ihr sagt, worauf muss ich unbedingt achten, damit meine Internetseite auch wirklich gut gefunden wird bei Google?
Oh ja. Gibt's viele. Ich glaube, das ist jetzt Stefans Domäne. Also wir können da alle drei was zu sagen, aber Stefan und Thema SEO ist eine Punktlandung.
Ja, also Thema SEO, Search Engine Optimization, da geht es ja letztendlich tatsächlich darum, nur bei Google gefunden zu werden. Ne? Das machen wir für nichts anderes an der Stelle. Das ist das Entscheidende. Das Wichtige ist für mich da gar nicht diese praktische Umsetzung in der Webseite. Ne? Also da wird Andreas uns gleich die Folgen nennen, worüber wir da gesprochen haben. Aber da gibt's natürlich, es gibt natürlich die Klassiker. Ne? Also wenn du mal so ein Keyword hast, für dich identifiziert hast, zu denen du gerne gefunden werden willst, dass es mit einer gewissen Häufigkeit Verteilung, statistische Verteilung vorkommen muss und auch exklusiv diese Verteilung auf der Webseite für sich beansprucht. Also wenn du jetzt sagst, bei 100 Wörtern hat mein Wort, zu dem ich gefunden werden möchte, zum Beispiel eine Dichte von 6%, was zu hoch ist, 5%, dann würde es 5-mal auf 100 Wörter vorkommen, dann darf es aber auch nur exklusiv 5-mal vorkommen. Ne? Wenn ein anderes dann auch 5-mal vorkommt, dann ist schon wieder schlecht für SEO. Ne? Dann weiß man nicht so richtig, wohin es geht. Das geht aber dann auch über Überschriften, über die Auszeichnung von Texten. Aber letztendlich geht es ja eigentlich darum, dass Google möchte, dass unsere Webseiten, sag ich mal, einen hohen Nutzenwert für den Leser haben. Und das ist das Entscheidende. Ne? Und ich sage immer, wenn jemand eine Webseite baut, die auch einen hohen Nutzenwert hat, dann wird die bei Google auch ganz gut gerankt, dann wird die auch da ganz gut gefunden. Und diese ganzen SEO-Themen drumherum, wie oft muss ich es machen, wie muss ich auf Überschriften achten, wo muss das Keyword dann eigentlich dann drinstehen, die zielen alle letztendlich darauf ab. Für den Nutzer ist auch viel einfacher zu machen, Texte zu lesen, Texte zu konsumieren. Viel entscheidender, glaube ich, ist vorher, bevor man diese Arbeit macht, weil da ist es mir schon mit ein bisschen Arbeit verbunden, wenn du hergehst und sagst, ich packe jetzt meine Webseite an, ich muss vielleicht dann auch nochmal Texte ein bisschen abändern, umändern, muss vielleicht an den Bildern auch nochmal irgendwie arbeiten. Das ist alles, hat alles Einfluss nachher auf dein Ergebnis bei SEO. Viel entscheidender ist vorher, und da werden aus meiner Sicht meistens die Fehler gemacht, habe ich eigentlich dort die richtige Strategie bei SEO? Also habe ich die richtigen Keywords? Und da drehen wir uns ein Stück weit im Kreis, denn da sind wir auch wieder bei dem Thema Persona, was Norbert vorhin beschrieben hat, aus der sich extrem viel ableiten lässt, was da an Keywords ist. Ich möchte mal ein Beispiel machen. Andreas muss mir sagen, ob ich schon mal erzählt habe. Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt. Aber ich erzähle es jetzt nochmal der Lena. Hatte mal eine Unternehmensberatung, die hatte ein Tool, ein Dokumentenmanagementsystem entwickelt. Also Dokumentenmanagementsystem, so ganz klassisch. Ne? Ich scanne mein Papier ein, lasse OCR drüber laufen und dann wird es erkannt. Ich kann es ablegen, kann es irgendwie wiederfinden. Papierloses Büro. Und die haben mir eine Liste geschickt von Keywords, wo sie gesagt haben, dazu würden wir gerne gefunden werden. Und da habe ich mir die Kiste angeschaut und habe dann zurückgeschickt, ich will die Liste nicht, die Liste ist Bullshit, so funktioniert das nicht. Und die haben mich dann eingeladen und haben gesagt, ja, lass uns mal drüber sprechen, warum hast du das denn geschrieben, warum funktioniert die nicht? Und wir sind dann auch in das Persona-Thema reingegangen und dann haben wir gefragt, ja, was wäre denn so ein guter Kunde, was wäre denn so ein Wunschkunde? Ne? Kann man bei der Persona, kann man auch mal überlegen, okay, was möchte ich denn da eigentlich haben? Nicht nur, welche Kunden gibt's, sondern was wäre vor allem mein Wunschkunde da an der Stelle? Und dann sagte der, ja, so Pflegebetriebe. Wir haben hier zwei Pflegebetriebe und die haben da auch eine echte Notwendigkeit bei dem Thema. Die suchen, die haben ganz viele Dokumente, die haben Außendienst, was auf Papier, das muss abgelegt werden. Wir müssen Rechenschaft gegenüber den Patienten, gegenüber den Angehörigen, gegenüber Krankenkasse ablegen. Also wir haben ein großes Problem, ganz Papierkram zu verwalten. Letztendlich, kurz gesagt, kam dann bei raus, dass zum Beispiel auch digitale Patientenakte ein super Keyword wäre. Ne? Da kämst du aber nie drauf, wenn du über das Produkt nur nachdenkst, sondern hier wird ganz klar vom Kundennutzen her gedacht und daraus ergeben sich plötzlich ganz andere Keywords, als die, die man vielleicht vom Produkt oder von der Dienstleistung her denken würde. Ne? Deswegen ist dieses Thema, sich mit den Kunden intensiv mal geistig auseinanderzusetzen, ganz wichtig. Und wenn du diese Keywords dann hast, ne? Wenn du dann deine digitale Patientenakte hast, wo du sagst, eigentlich ein Keyword, was irgendwie erstmal gar nichts mit Innenarchitektur zu tun hat, aber genau das ist im Prinzip das Problem, was jemand beschreibt, wo ich eine Lösung für habe. Und dann geht es eigentlich in dieses Thema SEO-Optimierung rein, was zum einen zwei Facetten hat. Das eine ist, sag ich mal, so eine sehr technische, die nimmt dir aber Jimdo weitgehend ab an der Stelle. Da bist du besser aufgestellt, als wenn du jetzt irgendwie ein anderes Content-Management-System genommen hättest. Jimdo weiß das natürlich, was da relevant ist. Und die zweite Komponente ist aber die inhaltliche Komponente, dann zu sagen, okay, welche Inhalte stelle ich denn da bereit? Habe ich das auf meiner Angebotsseite irgendwo stehen? Habe ich vielleicht einen Artikel dazu mal irgendwo geschrieben? Gibt es hier ein PDF vielleicht zu dem Thema zum Runterladen? Und dann funktioniert das auch entsprechend besser. Und dann bist du auch zu diesem Stichwort gefunden und die entsprechende Lösung dann hast, dann bist du, glaube ich, einen Schritt weiter als viele, viele andere in deinem Bereich, die sich diese Gedanken noch nicht gemacht haben. Oder?
Sehr gut, sehr wichtiger Aufschlag. Stefan hat mich eben darum gebeten, die passenden Episoden kurz zu nennen. Wir haben tatsächlich in der Staffel 1, das ist jetzt schon gut 8 Jahre her, haben wir in der Episode 2, also sehr, sehr früh schon, das Thema SEO-Suchmaschinenoptimierung auf den Plan gehabt. Also Staffel 1, Episode 2. Und wir haben es nochmal aufgegriffen und vielleicht ein bisschen weiterentwickelt in der Staffel 2, Episode 28. Die ist übertitelt mit Google ist mehr als SEO. Da geht es auch um SEO, da geht es aber noch um ein Stück weit mehr. Und diese Überlegung, die Stefan eben angesprochen hat, würde ich gerne noch eins weiter übersetzen, wenn ich dann weiß, was mein Stichwort ist, aus meiner Sicht, also das Keyword, so wie ich es benutze, weil ich ja Brancheninsider bin, dann sollte ich es noch übersetzen in die Sprache unserer Kunden. Nehmen wir mal an, wir sprechen, wir arbeiten zum Beispiel für einen Schaustellerverband und wenn du einen Schausteller fragst, was baut ihr so auf dem Rummelplatz auf, dann sagt er, das sind Fahrgeschäfte. Wenn du mit einem Rechtsanwalt über das Thema Fahrgeschäfte sprichst, sagt er, im Gesetzestext steht Rundfahrgelegenheiten. Jetzt kann man sich dreimal überlegen, was das ist. Was sagt denn der normale Mensch dazu? Also angenommen, ich will den Rummelplatz Besucher erreichen. Der sagt halt zu einer Rundfahrgelegenheit Karussell. Jetzt könnte man sagen, als Schausteller, ja, genau genommen ist so ein Karussell, aber eigentlich nur so das Kinderkarussell, was sich im Kreis dreht, eine Schiffschaukel, eine Achterbahn oder ähnliche Dinge, das sind keine klassischen Karussells, ist vollkommen egal. Wenn der Mensch da draußen Karussell dazu sagt, dann gib ihm das Karussell als Stichwort, weil Google weiß das dann schon zuzuordnen. Auch wenn du vielleicht eine Kollegenschelte bekommst, von einem anderen Schaustellerbetrieb, der sagt, naja, also du weißt schon den Unterschied zwischen Karussell und einer Rundfahrgelegenheit oder eben einem Aufbau, den wir da auf dem Rummelplatz machen. Aber um den geht's nicht. Wir wollen in der Regel, hat Stefan eben auch bei den Events gesagt, wir wollen in der Regel nicht Kollegen beeindrucken, sondern wir wollen die beeindrucken, mit denen wir später zusammenarbeiten.
Und selbst jetzt, wenn... Sorry, wenn ich kurz einhaken darf. Und selbst wenn, das Gleiche gibt es auch mit diesen weißen, komischen Kästen, die Wäsche sauber machen. Mhm. Die da heißen im Fachjargon Waschvollautomat. Kein Mensch sucht nach Waschvollautomat, sondern jeder sucht nach Waschmaschine. Da kann man natürlich sagen, der Waschvollautomat, landläufig auch Waschmaschine genannt. Dann habe ich im Prinzip, wenn ich das will, auch beide bedient.
Also, kurzum,
darf ich kurz noch den Bogen schlagen, weil Lena eben Jimdo angesprochen hat.
Ja.
Also, Jimdo ist ein Baukastensystem und ich weiß, ganz, ganz viele unserer Hörer und Hörerinnen sagen, gibt es eigentlich noch eine sinnvollere oder sinnvolle Alternative zu WordPress? WordPress ist ein großes, ein mächtiges Programm. Wer damit umgehen kann, kann damit wirklich tolle Websites bauen. Ich sehe bei unseren kleinen Kunden, dass die mit WordPress oft überfordert sind und die gehen dann zu Baukästen und ich empfehle tatsächlich gerne Jimdo, weil die viel richtig gemacht haben. Die haben eine gute intuitive Bedienbarkeit, es geht relativ schnell, die Layouts sind modern, das Ganze sieht auf dem Handy gut aus und entgegen aller Unkenrufe im Markt, ich kann auch Jimdo-Seiten natürlich für die Suchmaschinen optimieren. Die wären ja blöd, wenn sie diese Funktion nicht eingebaut haben. Jetzt gibt's allerdings, und das zu deiner Seite zu sagen, Lena, zwei verschiedene Varianten bei Jimdo. Hm. Die eine heißt Dolphin, die andere heißt Creator. Und leider stellt Jimdo das auf seiner Website so nicht dar, sondern die schreiben zur Dolphin-Variante ein einfaches System ohne Programmierkenntnisse, wo man denkt, das klingt sexy, das brauche ich. Und dann gibt's noch das mit der sogenannten Coding-Funktion. Da fragt sich die Hälfte schon, was ist ein Coding? Und da steigen da aus. Es wäre besser, man nimmt diese mit der Coding-Funktion, also die nicht so sexy Variante, weil man dort viel mehr Möglichkeiten hat, unter anderem auch an den HTML-Code ranzukommen, beziehungsweise eigenen HTML-Code einzufügen. Zum Beispiel, um ein Proven-Expert-Siegel dort unterzubringen. Du hast dich jetzt für die Dolphin-Variante entschieden. Die sieht schick aus. Also ich finde, deine Seite sieht wirklich schick aus. Sie passt auch von der Optik her, von der Sprache, der optischen Sprache sehr gut zu deinem Logo, was mir auch übrigens sehr gut gefällt. Und jetzt muss man gucken, will ich diese Seite weiterentwickeln oder wenn ihr überlegt, vielleicht für die Bürogemeinschaft eine neue Seite aufzusetzen, ob man bei Jimdo bleibt, aber dann eben auf die Creator-Variante geht, weil sie einfach viel mehr Möglichkeiten noch bietet.
Ja. Ja, aber das stimmt schon. Also das mit diesen, das Dolphin, das hört sich sehr verführerisch an, ne? Es ist schnell und einfach, und das Creator hört sich schon wieder so kompliziert an, dass man ein bisschen abgeschreckt ist. Ja.
Ja. Das liegt auch im Marketing von Jimdo, die genau die Dolphin-Variante weiter nach vorne treiben wollen. Und ich rate unseren Kunden ganz regelmäßig davon ab.
Also ich glaube auch im Bereich mit Jimdo ist das Freelancer-Netzwerk inzwischen so groß, dass man sich so für so einzelne Jobs dann auch einfach mal einen Freelancer dazu holen kann, ne? Wenn man sagt, okay, dieses ganze HTML, CSS, Programmiergeschichte, das überfordert mich, das kann ich gut nachvollziehen, dass da nicht jeder die Kompetenz drin hat, dann rumzuwühlen und vielleicht schon sagt, ja, was weiß ich, wie ich jetzt das Proven Expert-Siegel in HTML hier in meine Seite irgendwie reinbekomme. Und dann kann man da, glaube ich, sich auch im Netzwerk mal umschauen. Da gibt es sicherlich auch Freelancer, die einem da irgendwie helfen können. Das muss man auch nicht alles irgendwie immer selber machen können, ne? Ja, Thema Online-Marketing. Also viele, viele Facetten, ihr Lieben. Ich schaue auf die Zeit und wir haben maßlos wieder überzogen, aber es ist einfach auch zu gut mit Lena. Es macht zu viel Spaß. So ist es auch. Aber trotzdem müssen wir leider zum Ende kommen an der Stelle. Und ich habe schon von Lena zwischendurch gehört, hast schon gesagt, das eine oder andere Wertvolle war sicherlich dabei gewesen an Impuls, den du da mitnehmen kannst. Wichtig aber auch an der Stelle, das ist natürlich nicht nur für Lena, sondern mit ein bisschen Transferarbeit im Kopf, glaube ich, sind die vielen Dinge dann für jeden da auch relevant. Schwerpunkt war ja jetzt, sage ich mal, in der Episode auch nochmal das Thema Persona und was sich alles daraus ableitet an der Stelle. Und jetzt zum Schluss auch nochmal dieses Thema Webseite. Und das trifft letztendlich auch immer für alle zu, ne? Das ist ja auch nichts, was jetzt ganz exklusiv nur für die Innenarchitekten, für die weiblichen Innenarchitekten, die einen super Job machen, gilt, sondern es gilt natürlich auch für viele, viele anderen. Und am Ende haben wir wieder unsere Picks-Sektion, unsere kleinen oder auch größeren Tipps. Und ich guck mal, habt ihr alle was dabei? Ja, da wird heftig genickt.
Podcast-konform nicken wir wieder alle.
Ja, sehr schön. Ne? Ich muss ja immer mal kurz beschreiben, was ich hier so sehe. Und dann fangen wir heute mit unserem Gast an, mit der Lena. Lena, was hast du denn noch für einen Pick dabei?
Ja, meinen kennen, glaube ich, ganz, ganz viele schon. Das ist bei Innenarchitekten aber auch sehr beliebt, glaube ich, ist Pinterest. Also ist bei vielen ja beliebt für so Sachen Do-it-yourself und solche Sachen. Aber ich finde, Pinterest hat einen sehr, sehr guten Algorithmus, wenn es darum geht, die passenden Bilder zu finden. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, aber wenn man eine Vorstellung im Kopf hat, was man sucht, und man findet bei Pinterest dann ein Bild, das so ähnlich ist, klickt drauf, werden einem wieder Bilder angezeigt, die so ähnlich sind. Und so kann man sich stückweise vorhangeln, bis man das Bild sucht, das man findet, das man eigentlich sucht. Und das ist halt, wenn man in der kreativen Branche arbeitet, unheimlich hilfreich.
Ja, das glaube ich. Da kann man wahrscheinlich auch viel Zeit drin verbringen dann, oder?
Ja. Auch zu viel Zeit.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Gut, prima. Pinterest. Haben wir schon lange nicht mehr hier gehabt, Pinterest. Aber ist auch schon verrückt, wie lang es Pinterest schon gibt. Ne? Ich erinnere mich noch, wie das relativ neu irgendwie da war und auch mega gehypt wurde. Ist immer noch da und offensichtlich auch, sag ich mal, noch immer ein wichtiges Netzwerk in der kreativen Branche. Cool.
Also am Anfang musste ich mir tatsächlich so Abstinenzzeiten einrichten, wo ich gesagt habe, okay, heute kein Pinterest.
Ja.
Inzwischen geht's, mein Konsum ist in einem gesunden Maß. Ich nutze es, wenn ich es brauche. Und
ja, wahrscheinlich kann man auch viel Geld dann ausgeben, ne? Also jetzt nicht direkt bei Pinterest, aber dann im zweiten, dritten Schritt, ne? Was man da so alles an Produkten findet, wo man so, will ich auch.
Ja, da bin ich zum Glück nicht so ganz gefährdet, es geht.
Dann bist du nicht so gefährdet, okay, dann ist gut.
Ja,
dann ist
Stefan sehr gefährdet, ja.
Ich bin da eher gefährdet, ja. Andreas, was hast du denn mitgebracht?
Auch zufällig was zum Thema Bilder, aber jetzt mal was für die so ein bisschen KI mal ausprobieren wollen, ohne Geld auszugeben. Also ChatGPT ist in aller Munde, da geht's um Texte, um Gliederungen, um Recherche, aber halt eben in der Buchstabenwelt. Und wenn man dann sagt, ich würde gern mal KI für Bilder, also für Grafiken, für Comics, für fotorealistische Bilder nutzen, dann merkt man relativ schnell, die wollen Geld dafür haben, was auch in Ordnung ist. Aber um sich mal eine Vorstellung zu bilden, wie das funktioniert, empfehle ich euch mal die Suchmaschine Bing. Die Suchmaschine Bing hat nämlich einen eigenen Image Creator. Und dort habe ich 100 Suchanfragen am Tag frei und jede Suchanfrage liefert 4 Bildvorschläge. Also ich bekomme im Maximum 400 für mich von der KI kreierte Bilder raus. Die sind nicht immer schön. Also da passiert es auch mal, dass ein Mensch drei Arme hat oder das eine Auge irgendwie über dem Ohr hängt. Das passiert. Aber um sich mal mit der Materie zu beschäftigen, sich ranzutasten und zu sehen, was da schon möglich ist, und zwar in kurzer Zeit, dieses Rendering dieser Bilder dauert, weiß nicht, 10, 12 Sekunden, nicht länger. Schaut es euch einfach mal an und gebt mal irgendwelche verrückten Ideen ein und schaut mal, was diese Maschine daraus macht. bing.com/images/creator. Link findet ihr in den Shownotes.
Sehr schön, ja. Ich mag es ja, KI-Tools mag ich. Ja. Das ist ja sehr schön. Bing Images Creator, sehr gut. Norbert, was hast du denn dabei?
Und für alle, die dann sagen, jetzt will ich endlich mal meine Ruhe haben. Und will mich endlich mal von dem Stress ein bisschen lösen und von dem KI-Gedöns und all dem Zeug, habe ich mal meine Meditations-App mitgebracht, nämlich Balloon. Balloon ist cool. Also ich habe schon mehrere ausprobiert. Balloon finde ich ganz cool, weil du halt einfach ein bisschen Führung hast, wenn es dir schwerfällt, das alleine zu machen, abzuschalten. Und die haben sogar jetzt eine Funktion, wenn du da an einem Kurs teilnimmst, dann kriegst du ein Jahr von deiner Krankenkasse bezahlt. Mal was anderes außer Technik.
Balloon, balloonapp.de und in jedem App oder Android, Google Play Store. Sehr schön. Können wir gleich heute Abend mal ausprobieren, ne? Ob das wirklich hilft. Aber jetzt ist natürlich richtig gemein, nachdem du gesagt hast, KI gedöns und jetzt müssen wir uns alle entspannen. Ich habe noch mal einen KI-Tipp dabei. Und ich habe ihn extra eben, ist er mir gekommen, wie Lena von ihrer Webseite berichtet hat. Und da habe ich mir überlegt, ja, WordPress haben wir hier schon viel drüber gesprochen und dann auch Jimdo, Wix haben wir dann auch gesagt, ja, das löst jetzt irgendwie, das ist so der neue heiße Scheiß, sind natürlich die Webseiten, die von KIs generiert werden, wo wir kein Jimdo und auch kein Wix oder so mehr brauchen. Gamma.app ist ein Tool, ein KI-Tool, mit dem man neben Webseiten auch PDFs und PowerPoints generieren kann, aber man kann auch Webseiten generieren. Und zwar geht das so schnell, dass in jedem Seminar führe ich das einmal vor. Ich gebe einfach nur das Stichwort ein. In dem Fall für die Lena wäre es dann zum Beispiel Innenarchitektur. Und es wird eine komplette Webseite generiert mit allen Inhalten, natürlich als Vorschlag mit FAQ zur Innenarchitektur, mit Content zur Innenarchitektur, mit Layout zum Innenarchitektur. Ich kann mir verschiedene Templates vorher aussuchen, wo ich sage, okay, das soll der Stil in etwa dieser Webseite sein. Ist aber natürlich auch nachher, nachdem die Webseite erstellt wird, alles komplett anpassbar. Dann kann ich alles nochmal komplett austauschen. Es werden aber auch passende Bilder, freie Bilder gesucht etc. Und plötzlich habe ich da so eine Webseite zum Thema Innenarchitektur. Vorsicht, ich sag's gleich dazu, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich gebe Innenarchitektur ein und kann dann sofort veröffentlichen. Aber ich habe diese Vorlage, an der ich arbeiten kann, wo ich dann sagen kann, ja, den Text tausche ich aus, hier tausche ich das Bild aus. Ich muss nicht so irgendwie bei Null anfangen, das Ganze. Also kann man sich mal anschauen, wenn man damit mal spielen will. Gibt natürlich noch viel mehr AIs zum Thema Webseite, aber Gamma kostenlos auch nutzbar. An der Stelle kann man einfach mal mitspielen. Ein Stichwort eingegeben, 5 Minuten später steht die Webseite. So.
Stark, dann, sehr, sehr spannend.
Danke, dann haben wir es, oder? Sind wir durch.
Ja.
Lena, wie geht's dir?
Gut. Es war viel Spannendes dabei für mich. Viel Spannendes, weil ich auch ins Team transportieren werde. Fand jetzt tatsächlich auch die Apps am Ende oder die ganzen Picks irgendwie ganz witzig, was es alles gibt eigentlich inzwischen, ne?
Ja, also es sind ja, ich weiß es nicht, es sind 180 Folgen, die wir haben, in jeder Folge 4 Picks. Wenn du die alle durchhörst, dann bist du bei irgendwie 800 Picks knapp, irgendwie, also hast du zu tun.
Ja, das glaube ich.
Wobei sich der ein oder andere, weiß ich noch, auch mal doppelt.
Aber selten. Wir haben schon viel originelle neue Sachen und auch, Lena, was du in der letzten Folge mit der
Sonnenverlauf.de.
Ich glaube, das war uns dreien vollkommen fremd und vielen da draußen, glaube ich auch.
Nee, und das ist ja auch das Schöne, wenn man mal Leute hier im Podcast hat, die nicht aus der Online-Marketing-Szene kommen, dann kriegst du halt nicht nur die ganze Zeit irgendwie so Online-Marketing-Tools hier gepickt, sondern kriegt man einfach mal was ganz anderes und einen ganz anderen Blick. Es war sehr cool. Vielen Dank, Lena, dass du dabei warst. Danke. Vielen Dank, dass wir über dein Business, über dich sprechen konnten. Uns hat's, also mir, ich glaube, aber ich kann da im Namen von Andreas und Norbert auch sprechen, hat echt viel Spaß gemacht.
Ja.
Wird vielleicht auch nicht die letzte Episode sein. Vielleicht hauen wir da noch mal irgendwie was dran. Müssen wir einfach mal schauen, wie das passt.
Immer gerne.
Dafür. Und dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu für heute und verabschieden uns, oder, Andreas?
Genau. Ich sage wie immer, bleibt heldenmutig und neugierig und entspannt mit der Balloon-App vom Norbert.
Dann machen wir gleich weiter beim Norbert.
Und bei der Entspannung kommt euch dann die glorreiche Idee, mit eurem Vermarktungscase zu uns in den nächsten Podcast zu kommen. Also meldet euch, wir freuen uns.
Sehr schön, Norbert, vielen Dank. Die Lena.
Ja, ich bin immer noch geflasht. Ich bin dankbar, dass ich dabei sein durfte und guck mal, was ich davon alles umsetzen kann. Vielleicht komme ich ja so mit meiner Internetseite und meinem Marketing ein bisschen vorwärts. Vielen Dank.
Wir sind sehr dankbar, dass du da warst. Dankeschön, Lena. Ja, und auch von mir alles Gute. Bleibt erfolgreich bei allem, was ihr tut. Und dann hören wir uns vielleicht ja in 14 Tagen wieder. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns eine Bewertung. Ich habe schon so dieses, macht einen Daumen hoch, aber hier gibt es keinen Daumen hoch. Ne? Macht Sternchen, kommentiert, teilt, macht, was ihr wollt, wenn es euch gefallen hat. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Bis in 14 Tagen. Ciao, ciao.